Gleich zu Beginn eine kurze Vorbemerkung. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, es gibt Überschneidungen zum Gottesdienst von letzter Woche. Ich habe den Martin um Erlaubnis gefragt, ob ich denn das machen darf, weil er hat letzte Woche den Gottesdienst gehalten und es war meine Verpeiltheit, die das nicht berücksichtigt hat. Danke Martin, dass ich über einen Vers vom Predigtext letzte Woche predigen darf. Ich habe zum Einstieg eine Frage für euch mitgebracht. Und zwar die Frage, wer hat sich denn heute in der Früh schon in den Spiegel geschaut? Ja, ein paar Mutige haben den Blick gewagt. Meine Frage ist, warum habt ihr das gemacht? Warum habt ihr in den Spiegel geschaut? Beim Frisieren, damit man die Haare nicht in die falsche Richtung legt, ja? Ging das allen so, dass ihr deswegen in den Spiegel geschaut habt? Ich glaube, ja, es geht wahrscheinlich allen so. Mein Grund, heute in der Früh in den Spiegel zu schauen, war, ich wollte sicherstellen, dass ich halbwegs gut heute dastehe. Denn ich will ja nicht die öffentliche Ordnung stören, nicht, dass noch jemand die Polizei ruft und sagt, das geht gar nicht. Gut dastehen. Ich glaube, das ist eine gute Eigenschaft von uns Menschen, dass wir gut dastehen wollen. Aber nicht nur äußerlich durch das, wie wir uns kleiden, anziehen oder die Haare legen. Es gibt auch ein innerliches Gut dastehen wollen, wo wir durch unser Verhalten, durch das, wer wir sind, gut dastehen wollen. Und dazu haben wir eine ganze Menge an Möglichkeiten und Mitteln. Alles kann zu einem Zweck werden, dass ich gut dastehe. Es ist eine gute Sache, dass wir gut dastehen wollen. Und zugleich ist es eine Sache, die uns als einzelne Menschen, aber ich glaube auch als gesamte Menschheit vor große Probleme stellt. Im heutigen Predigttext verwendet der Paulus ein bestimmtes Wort für dieses Gut-Dastehen. Es ist ein spezielles Wort, es heißt gerecht. Und weil der Predigttext ein bisschen sperrig und ein bisschen länger ist, besteht er heute nur aus einem einzelnen Vers, im Galaterbrief Kapitel 2, Vers 16, und ich bitte euch, sofern es möglich ist, aufzustehen. Da schreibt Paulus, aber wir wissen, kein Mensch gilt vor Gott als gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Als gerecht gilt man nur, wenn man an Jesus Christus glaubt. Deshalb kamen auch wir zum Glauben an Jesus Christus. Denn durch diesen Glauben an Christus werden wir vor Gott als gerecht gelten. Und nicht, weil wir tun, was das Gesetz vorschreibt. Schließlich spricht Gott keinen Menschen von seinen Sünden frei, weil er das Gesetz befolgt. Gott, wir bitten dich, segne du alles Reden und Hören. Sprich du durch deinen Heiligen Geist jetzt zu uns in unsere Herzen. Amen. Ich dürfte dich gern wieder setzen. In unserem heutigen Predigtvers dreht sich alles um die Frage, wie stehe ich gut da? Wie stehe ich vor Gott gut oder gerecht da? Da wäre es doch eine Möglichkeit zu sagen, gut dastehen tut man dann, wenn man sich an die Regeln und Gesetze hält. Und ich denke, das leuchtet uns ein Stück weit ein, wenn wir schauen, wie wir das so zwischenmenschlich handhaben. Wenn es da jemanden gibt, der auf alle Umgangsformen pfeift, so eine Person würde es schwer haben, gesellschaftlich gut dazustehen. Wer dagegen sich zu benehmen weiß, der steht auch bei Mitmenschen hoch im Kurs. Deswegen haben wir eine ganze Menge an Verhaltensregeln oder man könnte sagen Gebote, wo wir versuchen, uns dran zu halten. Wir begrüßen einander freundlich und zuvorkommend. Wir reden niemals schlecht hinter dem Rücken von anderen. Wir lügen und betrügen nicht, Klammer auf, oder versuchen uns nicht dabei erwischen zu lassen. Wir versuchen großzügig zu sein, voller Liebe für die Menschen um uns herum. Und es gibt zig weitere Dinge, die euch, die uns, die jeden Einzelnen von uns, die wir kennen, wo wir denken, daran halten wir uns jetzt, damit man zu dem Urteil kommt, gemessen an dem, was man zwischenmenschlich tun sollte, ist Person XYZ ein guter Mensch, nicht perfekt, aber es ist okay, so wie der ist, es ist gut, der steht gut da. Und dann ist aber die Frage, gilt das auch bei Gott? Stehen wir bei ihm auch gut da, wenn wir uns an alle oder zumindest an die wichtigsten Regeln und Gebote halten? Paulus stupst uns da im Galaterbrief in eine andere Richtung. Er sagt relativ klar, kein Mensch steht vor Gott gut oder besser da, weil er das Gesetz befolgt. oder sich an bestimmte Regeln hält. Er schreibt auch, gerecht und gut dastehen tut ein Mensch, wenn er frei von seinen Sünden ist. Und an diesem Punkt laufen uns, glaube ich, zwei Irrtümer über den Weg. Der erste Irrtum ist, dass man denkt, wenn ich alles richtig mache, dann habe ich ja nicht gesündigt und dann stehe ich vor Gott und auch vor Menschen gut da. Aber ich glaube, jeder, der sich selber in seinem Leben schon erlebt hat oder auch andere Menschen, der wird feststellen, allein der Gedanke daran, alles richtig machen zu können oder zu wollen, ist weltfremd. Das ist nicht unsere Lebensrealität. Wir sind Menschen. Wir machen Fehler. Ständig. Und wer denkt, dass das Befolgen von Gesetzen einen vor Gott gut dastehen lässt, der ist laut Paulus am vollkommen falschen Dampfer unterwegs. Der hat nicht erkannt, wozu das Gesetz eigentlich da ist. Paulus schreibt, dass das Befolgen vom Gesetz nicht von Sünden freispricht. Im Gegenteil, Paulus schreibt zum Beispiel im Römerbrief über die Funktion, dass das Gesetz eigentlich hat. Es soll Übertretungen sichtbar machen. Ich möchte das vergleichen mit einem Strafzettel beim Autofahren. Der Strafzettel zeigt mir an, dass ich das Geschwindigkeitsgebot übertreten habe. Aber allein deswegen, dass ich mich ansonsten an Geschwindigkeitsgebote halte, macht mich nicht zu einem guten Autofahrer. Das Gesetz ist gerade eben dazu gemacht, die aufzudecken, die sich nicht dran halten. Ich bekomme keinen Applaus dafür, wenn ich im 100er auch wirklich 100 fahre. Das Gesetz ist dazu da, einen Verkehrssünder zu erwischen, die Übertretung aufzudecken und dann auch zu bestrafen mit einem Strafzettel, leider. Und ähnlich ist es, glaube ich, bei den Geboten Gottes. Die sind nicht dazu da, damit wir zeigen können, wie gut wir dastehen, sondern sie sind eigentlich dazu da, dass wir erkennen, wo unsere eigene Übertretung uns vor Gott nicht gut dastehen lässt. Das wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen deprimierend. Das sieht aus wie ein Spiel, das man nicht gewinnen kann, sondern nur verlieren kann. Übertrete ich ein Gebot, dann stehe ich blöd da, weil dann bin ich Sünder. Aber wenn ich mich dran halte, dann stehe ich nicht besser da. Ist das nicht unfair? Immerhin könnte man ja versuchen, möglichst viel Gutes in eine Waagschale zu werfen, in der Hoffnung, dass das Gute am Ende das Schlechte überwiegt. Und hier begegnet uns der zweite Irrtum. Der Gedanke, dass wir gut dastehen, wenn sich das Gute und das Schlechte am Ende die Waage hält oder vielleicht sogar überwiegt. Paulus lässt uns da nicht vom Haken. Er setzt nochmal nach. So funktioniert das Gesetz nicht, weder bei Gott noch bei Menschen. Das ist wieder wie beim Autofahren. Wenn ich diesen Strafzettel bekomme, weil ich mir in der Früh die Bleistiefel angezogen habe und im 70er mit 100 geblitzt werde, dann kann ich natürlich versuchen, mit der Polizei zu verhandeln und zu sagen, ja, jetzt war ich halt zu schnell, aber die anderen 20 Mal bin ich da genau richtig gefahren. Ich vermute, wenn wir das versuchen würden, es würde nichts bringen. Denn diesen Strafzettel bekomme ich für das eine Mal, wo ich drüber war, egal wie oft ich davor brav gefahren bin. Denn dazu ist das Verkehrsgesetz da, wie wir vorhin gehört haben. Und ähnlich ist es auch bei den Geboten Gottes. Zu einem Sünder werde ich durch eine Übertretung, egal wie viel ich sonst an anderer Stelle richtig mache. Auf den ersten Blick, ich wiederhole mich, wirkt es unfair. Es wirkt vielleicht gemein von Gott, dass er mit uns Menschen so umgeht. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es eine unheimliche Befreiung, die er uns geben will. Wie meine ich das? Auf den ersten Blick wirkt es so, als würde Gott ganz genau hinschauen, wo wir etwas falsch machen und dann vorwerfen, dass wir etwas falsch gemacht haben. Und bei den vielen Malen, wo wir etwas richtig machen, da sagt er, das zählt nicht, da schaue ich weg. Dabei würden wir doch so gerne in unserer Waagschale auch das Gute berücksichtigt wissen. Ist doch unfair oder etwa nicht? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Es ist Gnade, dass sich Gott auf dieses Spiel mit dem Aufwiegen von Gut und Schlecht nicht einlässt. Dadurch will uns Gott von etwas befreien, was uns eigentlich schadet. Dem Drang, gut vor Gott und Menschen darstellen zu wollen, aufgrund dessen, was wir selber leisten und tun. Einfach nur mal angenommen, wenn sich Gott auf diesen Kuhhandel einlassen würde, dass sich Gutes und Schlechtes irgendwie aufwiegen könnte, wie würde denn das dann in unserem Leben aussehen? Ich glaube, er würde uns einem verzweifelten Kampf überlassen. In einem ersten Schritt würde ich versuchen, Gebote nicht zu übertreten. Dann kommt nichts auf der Minusseite dazu. Das ist zwar prinzipiell gut, aber wir haben ja schon festgestellt, das gelingt uns nicht. Das war der Irrtum Nummer eins. Wir schaffen es nicht, alles richtig oder gut zu machen. In einem zweiten Schritt würde ich dann versuchen zu verstecken, wo ich eine Übertretung begangen habe. Ich würde versuchen, diese Übertretung klein zu reden. War ja nicht so gemeint, war nur das eine Mal, macht doch jeder so. Nur damit die Waagschale auf dieser einen Seite nicht Übergewicht bekommt und schlussendlich dann doch noch in die richtige Seite kippen kann. Gleichzeitig wäre ich versucht, all meine Erfolge ins Rampenlicht zu stellen, herzuzeigen, wie toll ich denn dastehe, wie gut ich mich an Regeln und Gebote halten kann. Wir erinnern uns an den Pharisäer aus der Schriftlesung, der das sehr zur Schau gestellt hat, wie gut er denn dasteht und wie dankbar er ist, dass er nicht so schlecht dasteht wie der Kerl nebenan. Und das geht nicht nur im religiösen Sinn, sondern ich glaube auch auf weltlicher Ebene. Wir zeigen gern mit Haus und Hof, dass wir alles unter Kontrolle haben. Wir freuen uns und sind stolz drauf, wenn Kinder und Enkel sich gut entwickeln und was Gutes draus geworden ist. All das kann für uns ein Argument werden, dass wir sagen, na eigentlich stehe ich doch gut da. Der Urlaub kann zu einem Statussymbol werden, aber auch eine großzügige Spende für einen wohltätigen Zweck. Alles kann zu einem Statussymbol werden, das beweisen soll, als Mensch stehe ich eigentlich gut da. Ich glaube, in letzter Folge würde es uns einen subtilen Konkurrenzkampf ausliefern mit unseren Mitmenschen, wo wir uns ständig vergleichen. Dabei würden wir feststellen, ich bin vielleicht nicht der beste Mensch dieser Welt, ich bin nicht Mutter Teresa oder sonst irgendein wichtiges Vorbild, aber ich bin auch nicht der schlechteste Mensch und das ist ja immerhin auch was wert oder nicht. Wer aufmerksam Menschen beobachtet, wer sich selbst beobachtet, wird feststellen, dass genau diese Muster, die ich da aufgezählt habe, dass wir da, glaube ich, als Menschen natürlicherweise dazu neigen. Unsere Welt ist voll davon. Wir sind immer wieder versucht, uns selbst und unser Verhalten selbst zu rechtfertigen. All das sind Mechanismen, um zu zeigen, ich stehe gut da. Dieses Muster, sich selbst zu rechtfertigen, ist dabei ein uraltes Muster, das bereits in der ersten Menschheitsgeschichte erzählt wird. Wir kennen vermutlich alle die Geschichte von Adam und Eva in diesem Garten Eden, als die Menschen von der Frucht gegessen haben und die erste Übertretung von einem Gebot Gottes begangen haben. Und ich glaube, wenn man diese Geschichte sich nochmal vor Augen führt, dann merkt man, das Hauptproblem war nicht die Übertretung an sich, sondern dass damit etwas verloren gegangen ist. Die Verbindung zu Gott hat an diesem Tag Schaden genommen. Eine vertraute Beziehung, die da gewesen ist, die wurde gekappt. Die Menschen haben sich von Gott entfremdet und haben sich in der Folge vor Gott versteckt. Und dann haben sie sich voneinander entfremdet und haben sich voreinander versteckt. Das wird durch die Nacktheit, die sie dann auf einmal bedecken, wird das umschrieben. Und sie haben begonnen, sich zu rechtfertigen, damit sie besser dastehen. Sie haben die Verantwortung für einen Fehler abgeschoben. Der Mann schiebt der Frau in die Schuhe, die Frau schiebt der Schlange in die Schuhe und implizit kommt dabei zum Vorschein, eigentlich ist ja Gott dran schuld, weil der hat die Schlange gemacht. Sie haben sich begonnen, selbst zu rechtfertigen, damit sie besser dastehen. Ein neues Verhaltensmuster wurde geboren, sich recht zu fertigen, um eben gut dazustehen. Von einem Psychologen habe ich gehört, dass das Rechtfertigen eine Bewältigungsstrategie ist. Es kann eine Bewältigungsstrategie sein, um eben eine Schuld abzuschieben, das Versagen abzuschieben, so wie wir es in der ersten Menschheitsgeschichte auch schon gehört haben. Und es kann dazu da sein, dass man versucht, einen Schmerz zu vermeiden, nämlich die schmerzliche Erkenntnis, dass wir nicht so gut sind, wie wir sein sollten oder sein wollten. Und ich frage mich, klappt denn das mit diesem Selbstrechtfertigen wirklich? Sowohl bei Gott als auch bei Menschen. Ich glaube, dass dieses Selbstrechtfertigen eigentlich eine schlechte Bewältigungsstrategie ist. Denn immerhin kenne ich ja selber die Wahrheit. Wenn ich in den Spiegel schaue und ehrlich zu mir bin, dann weiß ich, wie es ist, selbst wenn ich versuche, mich ein Stück zu verbiegen und ins rechte Licht zu rücken. Und außerdem glaube ich, wir merken das, wenn Menschen in einer Rechtfertigungsmasche unterwegs sind. Vermutlich kennt jeder von uns Menschen, die sich ständig rechtfertigen. Die machen nie was falsch, niemals. Sie haben für alles eine Erklärung, eine Entschuldigung, eine Rechtfertigung, man könnte auch sagen eine Ausrede. In ihren eigenen Augen stehen sie gut da. In ihrem eigenen Urteil haben wir das Gefühl, eigentlich passt da alles. Aber überzeugt das wirklich oder merken wir, dass da irgendwie so ein Rechtfertigungstheaterspiel gespielt wird? Ich glaube, wir merken das, wenn jemand sich selbst immer rechtfertigt und man merkt, das kann nicht aufgehen. Ich glaube, zu guter Letzt lässt sich auch Gott nicht beeindrucken. Er setzt im Gegenzug einen drastischen Schritt und sagt, unser Verhalten oder der Anschein von gutem Verhalten lässt uns nicht besser vor ihm dastehen. Er will uns vor diesem Zirkus, von diesem Kreislauf, der nicht mal Menschen wirklich überzeugen kann, will er uns befreien und zeigt uns stattdessen einen anderen Weg, wie wir gut vor ihm dastehen können, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Und das Schlüsselwort dazu ist Beziehung. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich ein letztes Mal auf ein Autobeispiel zurückkommen, bevor ich darauf zurückkomme, was es mit Gott zu tun hat. Manchmal ertappe ich mich selbst dabei beim Autofahren bei folgender Sache. Erst gestern ist es, glaube ich, wieder passiert. Da sticht mir ein anderer Verkehrsteilnehmer ins Auge. Der fährt ein bisschen komisch, der fährt zu langsam oder zu schnell, hat mir den Vorrang genommen oder fährt Schlangenlinien. Und dann in so einem Moment merke ich, da ärgere ich mich und denke mir, was für eine Pfeife fährt denn bitte so Auto? Warum hat denn der noch einen Führerschein? Warum fährt er nur auf der Straße und ist noch nicht im Graben? Eigentlich sollte man den für die allgemeine Sicherheit aus dem Verkehr ziehen. Natürlich nur für die allgemeine Sicherheit, nicht weil ich mich jetzt von der Person gestört fühle. Was denn? Kennt ihr solche Situationen? Nein, nein, ich glaub's euch nicht. Und dann ertappe ich mich aber in solchen Momenten immer wieder bei einer Frage. Was wäre, wenn ich die Person, die in diesem Auto sitzt, was wäre, wenn ich die kenne? Vielleicht ist es jemand aus meiner Familie oder aus dem Freundeskreis, der an diesem Tag ein Leihauto hat und gerade verzweifelt versucht, die Klimaanlage oder die Stereoanlage ein- oder auszuschalten, weil in diesem blöden Leihauto ist einfach alles anders wie sonst. Vielleicht ist es jemand aus der Gemeinde. Vielleicht ist es eine junge Familie mit einem schreienden Kind hinten und der Fahrer ist deswegen etwas abgelenkt und ich bin froh, dass er noch auf der Straße ist und nicht am Baum klebt. Plötzlich ertappe ich mich dabei, dass ich mich mit der Person, die mich gerade noch so geärgert hat, dass ich mich mit der verbunden fühle. Mein Blick auf die Person hat sich geändert, obwohl sich die Person selber nicht geändert hat. Und dann denke ich mir, ah ja, das ist der und der, ein feiner Kerl, eine feine Dame, vielleicht hat sie einfach gerade einen schlechten Tag. Kein Grund, der Person gleich zu wünschen, dass man ihr den Führerschein wegnimmt, nur weil sie gerade einen schlechten Moment hat und ich mich darüber ärgere. Könnt ihr erkennen, was da passiert? Plötzlich beginne nämlich ich, jemand anders zu rechtfertigen. Von außen. Ich rücke die Person in ein anderes Licht. Obwohl die Person noch genauso schlecht Auto fährt, steht sie plötzlich in meinen Augen besser da, weil ich mich mit ihr verbunden fühle. Und ich glaube, das ist der Punkt, auf den uns Paulus auch mit Blick auf Gott hinführen will. Es geht um eine Beziehung, um die Verbindung zu Gott. Wir erinnern uns nochmal kurz an diese Garten-Eden-Geschichte, dass Sünde mehr ist als einfach nur eine Übertretung. Die Übertretung von einer moralischen Regel oder von einem Gebot. Die Übertretung des Gebotes war das eine, aber das Fatale war die verlorene Beziehung und Verbindung zu Gott. Es geht darum, und auch das können wir, glaube ich, im Glauben sehen, dass wir von jemand anderem gerechtfertigt werden, dass wir von Gott die Zusage erhalten, dass wir bei ihm einen guten Stand haben, obwohl wir so sind, wie wir sind. Das Ganze passiert nicht durch unser eigenes Tun, sondern durch sein Tun. Beides, diese Beziehung und das Rechtfertigen, geschieht für uns in der Person Jesu Christi. Wir müssen nicht selber darum kämpfen, gerecht dazustehen. Wir bekommen das zugesprochen. Er rechtfertigt uns. Er lässt uns gut dastehen, weil wir in Beziehung sind. Im Grunde ist es eine wunderbare Einladung, die Gott da ausspricht, dass wir bei ihm gut dastehen, wenn wir in Beziehung zu ihm sind. Unser gutes Tun lässt uns bei ihm nicht besser dastehen und gleichzeitig lassen uns unsere Fehler bei ihm auch nicht schlechter darstellen. Und plötzlich fällt die ganze Sache mit dem Rechtfertigen weg. Ich muss mich nicht mehr rechtfertigen, um gut bei Gott dazustehen. Und ich glaube, das, was wir da in Beziehung auf Gott gelernt und erfahren haben, dieses Gnadengeschenk, das ist letztlich auch etwas, was wir auch auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen umlegen können. Wir stehen nicht besser da, wenn wir uns ständig rechtfertigen und versuchen, ein perfektes Image, den perfekten Anschein zu erwecken. Ein ehrlicher Blick in den Spiegel, das Anerkennen unserer Macken, das Bekennen unserer Fehler, wie wir das jetzt auch im Gottesdienst am Anfang gemacht haben, das Bitten um Vergebung, das lässt uns, glaube ich, in Wahrheit viel besser dastehen als alle Versuche, wo man versucht zu zeigen, ich stehe doch eigentlich gut da. Ich glaube, hier zeigt sich auch eine Demut, eine gesunde Demut, wenn wir einander mit offenen und ehrlichen Herzen begegnen, das Schlechte nicht verstecken und wissen, wir sind angewiesen darauf, dass uns der andere trotzdem Gnade zuspricht, trotz unserer Fehler. Allein deswegen, weil wir in Verbindung sind, weil wir Vertrauen zueinander aufgebaut haben, weil da eine Beziehung ist. Um ehrlich zu sein, ich stehe da selbst noch am Anfang dieses Weges. Ich stehe noch am Anfang, wo ich erkenne, wie sehr mich Gott da eigentlich befreien möchte, von diesem Drang, mich rechtfertigen zu müssen. Ich habe es erst diese Woche erlebt, als ich der Julie geschrieben habe, so, ich tut mir leid, ich bin zu spät und ich habe eigentlich Urlaub und habe da noch was. Und all diese Liste, nur um zu zeigen, es tut mir leid, dass ich zu spät bin, es hatte doch gute Gründe. Ein Versuch, nicht schlecht dazustehen in deinen Augen. Und das passiert täglich, immer wieder. Darum, glaube ich, ist es eine tägliche Aufgabe, dass wir dieses alte Muster, dass wir aus eigener Kraft gut dastehen wollen, ablegen und darauf vertrauen und erkennen, dass wir allein aus Gnade gut dastehen, nämlich vor Menschen und auch vor allem auch vor Gott. So möchte ich schließen mit den Worten von einem Theologen, das für mich die Sache mit dem Rechtfertigen irgendwie auf einen guten Punkt bringt. Er schreibt, besser sind wir nicht, aber wir sind besser dran. Dank Jesus. Und wie groß diese Gnade ist, die uns Gott gibt, davon spricht auch das nächste Lied, so weit der Himmel ist.